Versöhnung. Und Versöhnung, das kann ja eine richtig schwierige Geschichte werden. Und wie schwierig, das lesen wir eben in diesem Kapitel 45 im ersten Buch Mose. Aber im Prinzip ist das eine viel längere Sache. Die fängt mindestens bei Kapitel 42 an und geht dann auch noch bis zum Schluss vom ersten Buch Mose. Also ich rate euch, das einfach mal komplett zu Hause nochmal nachzulesen. Ich versuche es ein bisschen nachzuerzählen nachher. Versöhnung ist das große Thema, das sich durch diese ganze Passage zieht. Und deswegen nenne ich es auch mal Versöhnung mit Anlauf, weil es so lange dauert, bis es endlich soweit ist. Wir haben von der Gänsehaut gehört und die Gänsehaut, die kommt hier so ganz allmählich auf. Und die Geschichte endet dann mit einem großen Höhepunkt, zunächst in Kapitel 45. Passend dazu wird es dann auch eine Predigt mit langem Anlauf, das habe ich dann gemerkt beim Vorbereiten. Ich wage es mal, ganz untypisch für eine Predigt, diesen Text ganz am Ende vollständig erst zu lesen, weil es ist eigentlich eine Quintessenz aus dieser ganzen Geschichte. Wir haben eben gesungen, am Ende des Weges stehst du, und das ist genau hier der Punkt. Am Ende eines Weges, den Gott mit seinem Volk Israel Richtung Ägypten geht, da steht er selbst, da steht Gott. Wir nehmen Anlauf, gehen da auch noch mal kurz auf den Reformationstag ein. Ich finde das sehr gut, dass wir da heute dran erinnern. Wenn heute Abend Kinder an eurer Haustür klingeln, aus bekanntem Anlass, dann könnt ihr ja mal die Chance nutzen, um sie darüber aufzuklären, dass Reformatoren wie Luther die frohe Botschaft von der Gnade Gottes wiederentdeckt haben und dass wir lieber das feiern sollten, statt irgendwelche heidnischen Wurzeln wieder zu beleben. Und Jesus hat uns ja auch nicht nur Süßes, sondern Versöhnung mit Gott geschenkt, damit unser Leben nicht ewig wegen unserer Schuld versauert. Das wäre doch mal ein Anlass, vielleicht mit den Kindern zu reden. Der Reformationstag ist im Kern ein Versöhnungstag. Und die haben wir doch so nötig, die Versöhnung. Untereinander, und wir stellen immer wieder fest, wie schwer das ist, wie schwer uns das gelingt, oft wegen wirklich lachhafter Kleinigkeiten streiten wir uns und wollen Recht behalten und schaffen es nicht, uns selbst als Christen untereinander zu versöhnen. Und da ist uns die Geschichte von Josef ein Vorbild. Und es zeigt uns auch, dass die Richtung stimmen muss. Die Versöhnung mit Gott ist das Erste, was da sein sollte. Denn nur daraus wird dann die Kraft zu einer tiefgreifenden, echten Versöhnung untereinander kommen können. Und da fügt sich unser heutiger Predigttext rund um 1. Mose 45 erstaunlich gut ein. Die Geschichte, in der letztlich alles ans Licht kommt, ist der Höhepunkt im Leben von Josef. Die Versöhnung mit seinen Brüdern, die so unmöglich schien, nicht nur emotional, sondern auch wegen der geografischen vollständigen Trennung. Und es ist eine Geschichte von Versöhnung, die sich einreiht in eine Serie, nachdem Gott für Abraham anstelle von Isaak selbst ein Opfertier geschenkt hat. Und nachdem sich Jakob mit Esau versöhnt hat, ist die Begegnung Josefs mit seinen Brüdern die dritte große Versöhnungstat in der Geschichte Israels. Ein Volk, was ja noch gar nicht so richtig angefangen hat zu existieren. Es sind ja zunächst mal nur die Stammväter da. Versöhnung wird nach dem Sündenfall überhaupt zum wichtigsten Anliegen Gottes für die Menschen. Und das zeigt Gott besonders beispielhaft an seinem erwählten Volk Israel und schon an dessen Stammvätern von Beginn an. Die Ereignisse von damals sind außerdem so eine Art Vorlauf für das gegeben, was Jesus einmal an einer viel großartigeren und umfassenderen Versöhnung bewirken wird. Weil nur er als Sohn Gottes die Menschen mit Gott, dem Vater, versöhnen kann, allein durch sich selbst. Und so ist auch Jesus der eigentliche Reformator. Er hat die Rechtsprechung vor Gott vollkommen erfüllt und Gottes Rechtsanspruch stellvertretend für dich und für mich eingelöst. Und was uns Gott zum notwendigen Glauben an seinen Sohn und der Rechtfertigung zu sagen hat, zu Schuld und Versöhnung, zu Gericht und Gnade, das haben Luther und seine Reformationskollegen wieder ins rechte Licht gerückt. Und jede Gemeinde, jede Kirche, die diese Inhalte aufgibt, die ist eigentlich nicht mehr wert als ein ausgehöhlter Kürbis. Aber jetzt zu Josef. Der wird ja nicht umsonst im Hebräerbrief als Prophet zur Rettung erwähnt, zur Rettung Israels, eingereiht in die Väter des Glaubens. In seinem Fall geht es nur vordergründig darum, dass eine Familie wieder zusammenfindet, die durch furchtbares Unrecht zerstört war. Aber genau diese Geschichte aus den Anfängen Israels wird uns darauf bringen, wie viel Zeit, Geduld und Vorarbeit Gott selbst investiert hat, um Menschen mit sich zu versöhnen. Wir schlagen mal das Kapitel 1. Mose 45 auf, wer eine Bibel dabei hat, und lesen vorweg aus der Passage, die ich nachher komplett zitieren will, mal den Anfang und das Ende, und zwar den Vers 1 und 3, das kürze ich ein bisschen ab, und dann noch den Vers 14. In Vers 1 mit Sprung nach 3. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Er hat es nicht mehr ausgehalten und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Und dann in Vers 14, und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und Benjamin weinte auch an seinem Halse, und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Wir knüpfen nochmal an die Zeit an, in der Josef im Gefängnis feststeckte. Darum ging es ja in der letzten Predigt. Und dieser Tiefpunkt im Leben von Josef, das war ja die Folge einer Verkettung von Sünde und Schuld in allen Variationen. Die Folge der unfairen Bevorzugung Josefs durch seinen Vater Jakob, die Folge seines eigenen Hochmuts, die Folge von Neid und Hass seiner Brüder, die Folge vom unmenschlichen Sklavenhandel, die Folge einer Intrige durch Potiphars Frau und die Folge eines ungerechten Gerichtsurteils. Und aus diesem Tief kann Josef nur durch Gott selbst herausgeholt werden. Dazu schenkt Gott den Pharao Ägyptens einen Traum, einen besonderen Traum, und Josef schenkt er die Gabe, diesen Traum deuten zu können. Es ging um diesen berühmten Traum mit den 7 fetten Kühen und den 7 mageren, die die dann auffressen, und das Ganze dann nochmal in der Variante mit Getreide ehren. Und Josef deutet das mit Hilfe des Geistes Gottes völlig richtig als eine Warnung vor einer drohenden Dürre und Hungersnot. Eine 7 Jahre lange Dürre und Hungersnot. Und dazu sind die 7 fetten Jahre im Vorfeld gleichzeitig auch eine Empfehlung Gottes, ein Fingerzeig Gottes, diese Zeit zur klugen Vorsorge zu nutzen. Das können wir in 1. Mose 41 nachlesen. Fleisch, Milch und Korn, das waren die Hauptnahrungsmittel in der ganzen Region, und deswegen waren die Kühe und die Ähren im Traum vom Pharao die entscheidenden Verständnishilfen für Josef. Und seine Deutung, von Gott geschenkt, war so präzise und seine Ratschläge so überzeugend, dass der Pharao zu Recht hinter dieser Deutung die Macht eines Gottes sehen konnte, der erheblich größer war als die ägyptischen Götter, die sie sich so gemacht hatten, und auch erheblich größer als er selbst, als ein Pharao, der ja damals fast gottgleich verehrt wurde. Durch die Traumdeutung kam Josef im Alter von nur 30 Jahren, so alt war er nach der ganzen Geschichte erst, kam er nicht nur aus dem Gefängnis frei, sondern er wurde ägyptischer Wirtschaftsminister und Stellvertreter des Pharaos. Vorbereitet von Gott und bald ausgestattet mit unglaublichen Vollmachten. Außerdem durfte Josef dann noch eine ägyptische Priestertochter heiraten, die hieß Asenat. Und damit war er nicht nur der höchste Staatsbeamte, sondern spätestens jetzt auch ein vollwertiger Ägypter. Josef hat das genutzt und konnte das nutzen, um eine äußerst kluge Vorratsspeicherung anzuordnen, die später Ägypten und der ganzen Region helfen sollte. Und damit stellte Gott aber eigentlich die Weichen für Israels Wiedervereinigung. Gott spannt also einen riesigen Bogen, der schließlich durch die Versöhnung der Stammväter Israels die Zukunft und das Wachstum eines ganzen Volkes in Ägypten garantiert. Übrigens, in diesen ersten 7 fetten Jahren wurden Josef und Asenat, auch die beiden Söhne Ephraim und Manasse, geboren. Aber dann kam es so, wie es Gott angekündigt hatte. Es kam zu dieser furchtbaren Dürre mit einer Hungersnot von überregionalem Ausmaß. Das hat die ganze Region dort betroffen. Und besonders in den angrenzenden Ländern Ägyptens sah es richtig übel aus, so auch in Josefs Heimat. Seine Familie musste in Kanaan ums nackte Überleben kämpfen. Aber in Ägypten hatte Gott durch Josef vorgesorgt. Irgendwann hatte sich dann auch bis zu Jakob herumgesprochen, dass die Ägypter immer noch volle Kornspeicher hatten und dass sie sich sogar erlauben konnten, davon was an andere zu verkaufen. Und der alte Jakob alias Israel dachte sich, das ist unsere letzte Rettung. Wir haben keine Chance mehr. Ihr wisst, die hatten große Herden, aber die Tiere hatten nichts mehr zu fressen, sind verhungert. Er muss jetzt etwas besorgen, er muss etwas tun. Und so schickt er mit hohem Risiko 10 seiner Söhne als Transportkarawane nach Ägypten. Josef war nach der Meinung von Jakob damals ja schon lange tot. Und mit Ägypten hätte ihn sowieso keiner mehr in Verbindung gebracht. Davon wussten nur seine schwer mit Schuld belasteten Söhne. Und Jakob hatte inzwischen übrigens auch schon wieder einen neuen Lieblingssohn, nämlich Benjamin, den Jüngsten, den nach Josef zweiten Sohn seiner verstorbenen Lieblingsfrau Rahel. Und den wollte er sicherheitshalber bei sich zu Hause behalten. Da kommt wieder etwas von Josefs Schwäche zum Vorschein, die Bevorzugung eines Kindes vor den anderen. Trotzdem arbeitet Gott an dieser wichtigen Familienzusammenführung. Trotzdem spinnt Gott seine Fäden der Segenslinie Israels. Weder Josef in Ägypten noch sein Vater Jakob noch seine Brüder in Kanaan ahnen zu diesem Zeitpunkt, was demnächst passieren wird. Israel, also Jakob, denkt eigentlich erstmal nur ans Überleben und mit Josef rechnet zu dem Zeitpunkt wohl niemand mehr. Nicht mal das schlechte Gewissen seiner Brüder. Weil wenn Josef tatsächlich diese lange Zeit, die inzwischen vergangen ist, als Sklave in Ägypten überlebt haben sollte, dann wäre die Chance gleich null, ihm in diesem riesigen Land irgendwo nochmal zufällig zu begegnen. Also reisen die 10 Brüder wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt recht entspannt, wie viele Kanaaniter nach Ägypten. Und sie sprechen dort gleich beim höchsten zuständigen Beamten vor. Und das ist, ihr wisst es, unfassbarerweise Josef selbst. Aber sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn nicht. Ihr Bruder steht vor ihnen und sie merken nicht, dass er es ist. Und dann folgt eine unerträglich langwierige Geschichte, bei der man sich fragt, wieso die so zäh verlaufen muss. Warum fallen sich die Brüder nicht gleich um den Hals beim ersten Mal, wie es dann schließlich dann in Kapitel 45 berichtet wird, wo es dann in Vers 1 heißt, da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn her standen, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Bis zu dem Moment hatte es so lange gedauert, weil Josef auch sicher gehen wollte, dass sie nicht nur der Hunger nach Brot, sondern vor allem auch der Hunger nach Vergebung ihrer Schuld zusammenführt. Versöhnung ist eben keine lockere Angelegenheit für mal zwischendurch und vor allem nicht bei so einer schweren Schuld, die ja hier vorlag. Deshalb braucht Versöhnung auch unter uns manchmal viel Zeit zum Nachdenken, Zeit, um alles ehrlich auch aussprechen zu können und ansprechen zu können. Das geht nicht bei jeder Gelegenheit und das geht nicht mal so eben zwischendurch auf die Schnelle. Vielleicht denkt ihr selbst mal drüber nach, wo in eurem Leben noch irgendwo Versöhnungsarbeit zu tun ist, wo ihr vielleicht mit jemandem zerstritten seid, und überlegt in Ruhe, wie ihr an dieser Stelle auf den anderen zugehen könnt. Als die Brüder damals vor dem hohen Beamten stehen, erkennen sie ihren eigenen Bruder nicht. Wie kann sowas sein? Wahrscheinlich haben sie sich die ganze Zeit angestrengt, ihn zu vergessen. Sie mussten ihre schlimme Erinnerung verdrängen, um überhaupt mit ihrer Schuld irgendwie klarzukommen. Aber Verdrängung ist natürlich eine Selbsttäuschung. Die kann aber tatsächlich in der Tat so weit gehen, dass man dann die Realität nicht mehr sieht, nur deshalb, weil man sie nicht mehr sehen will. Dann bildet man sich Frieden ein, obwohl man zerstritten ist. Sowas gibt's. Ja, man hält sozusagen Frieden auf kleinstem gemeinsamen Nenner, aber im Hintergrund schwelt die alte Schuld, die nicht aufgearbeitet ist. Und so war es auch hier. Außerdem ist es über 20 Jahre her, dass sie sich zum letzten Mal gesehen hatten. Das kann man ausrechnen, wenn man die ganzen Zeitangaben da mal durchgeht. Wenn also Josef tatsächlich jemals noch auftauchen sollte im Leben seiner Brüder, dann hätten sie einen runtergekommenen ägyptischen Sklaven erwartet, aber jetzt stand der höchstgestellte Ägypter vor ihnen. Vermutlich war der auch so geschminkt und zurechtgemacht, dass er schon deshalb kaum zu erkennen war. Josef erkennt aber seine Brüder sofort. Ja, und das waren ja nicht die einzigen, die ja am Tag kommen. Da waren sehr viele. Er sieht seine Brüder sofort, aber er sagt nichts. Er sagt dazu nichts. Was für eine Selbstbeherrschung. Er redet sogar über einen Dolmetscher auf Ägyptisch mit ihnen, damit er nicht erkannt wird. Man spürt, wenn man das liest, förmlich die Anspannung bei dieser ersten Begegnung. Eine riesige Spannung ist da zu merken. Ich glaube auch nicht, dass Josef hier den fehlenden Durchblick seiner Brüder auskosten wollte, um sich zu rächen. Josef wollte Zeit gewinnen und er wollte erst mal nachdenken, was jetzt wohl das Beste für sie alle wäre. Nicht so nebenbei, mittendrin in dem ganzen Verkaufsgewühl, wollte er diese Versöhnung angehen, sondern er brauchte Zeit. Und außerdem fehlten ja eigentlich die zwei vermutlich Unschuldigsten in der ganzen Angelegenheit, nämlich sein Vater und sein jüngster Bruder Benjamin. Ganz sicher erinnert sich Josef in diesem Moment auch, wo seine Brüder als Bittsteller vor ihm auf die Knie gehen, an seine ersten Träume, als die Gaben und die Sterne sich vor seiner Gabe und ihm selbst verneigen. Und jetzt ist dieser Moment wortwörtlich da, dass sie vor ihm liegen und darum bitten, dass er ihnen Weizen verkauft. Da muss Josef einfach überwältigt sein von dieser Situation, die Gott ihm mindestens 20 Jahre vorher in seinem Traum vorausgesagt hatte. Und Josef entscheidet sich schließlich dafür, die Gesinnung, die wahre Gesinnung seiner Brüder zu prüfen. Und er versucht auch, sie dazu zu bringen, dass sie ihren jüngsten Bruder Benjamin und womöglich auch den Vater mitbringen. Und dazu baut er erstmal mächtig Druck auf. Das Gewissen der Brüder schlägt tatsächlich an, wegen Josefs Forderung, dass sie ihren jüngsten Bruder unbedingt zu ihm bringen sollen. Und da geht es auf einmal gar nicht mehr um den Weizen, sondern durch diese Forderung von Josef, da müssen sie zwangsweise an ihre alte Leiche im Keller denken. Ja, was ist, wenn wir jetzt den jüngsten Sohn hierher schaffen und dem passiert was? Ja, da geht sofort eine Riesenkette im Gehirn los und sie befürchten, nun wird Josefs Blut doch noch von uns gefordert. Also interessant, in dieser Situation denken sie darüber nach, dass sie schuldig sind am Tod, am vermeintlichen oder befürchteten oder damals erhofften Tod ihres Bruders Josef. Und jetzt will dieser komische Ägypter unbedingt, dass sie auch noch ihren jüngsten Bruder mitbringen. Was hat der mit dem vor? Ja, da kommen Ängste in ihnen auf und die alte Schuld macht sich wieder bemerkbar. Und dann setzt Josef noch eins drauf und nimmt den Simeon unter Arrest. Den nimmt er quasi als Unterpfand, damit sie auch ja mit Benjamin zurückkommen. Um das zu rechtfertigen, verdächtigt er seine Brüder, das ist jetzt nicht so die nette Art, aber er verdächtigt sie der Spionage zum Schein bloß. Und sie können nur das Gegenteil beweisen, wenn sie den Mut haben, doch nochmal zurückzukommen, und zwar mit ihrem jüngsten Bruder. Sie sollen eine zweite Reise mit ihm zusammen zu Josef nach Ägypten machen. Sie gehen zurück nach Kanaan, immer noch ahnungslos, und Jakob erfährt dort von Simeons Gefangennahme. Und dann geschieht wieder was sehr Erstaunliches und etwas, wo ich mir gedacht habe, das muss, wenn der Simeon es direkt erlebt hätte, es muss ihm sehr wehgetan haben, denn Jakob zögert. Jakob zögert zugunsten Benjamins. Und Jakob lässt seinen Sohn Simeon in Ägypten erstmal schwitzen, bis die letzten Körner aufgebraucht sind. Und auch hier wieder, Benjamin ist ihm mehr wert als Simeon. Und in dieser Zwickmühle, sich für einen der beiden Söhne entscheiden zu müssen, steht tatsächlich wieder alles auf der Kippe. Fast hätte Josef hier mit seinem zögerlichen Misstrauen recht gehabt. Er hat ja so eine Art Prüfung verordnet und fast wären sie dran gescheitert. Würden sie nach ihm, nach Josef, noch einen zweiten Bruder opfern, also Simeon, nur um nicht nach Ägypten zurück zu müssen? Und schließlich entscheidet sich Jakob. Aber eigentlich entscheidet nicht Jakob, sondern der Hunger. Und die Brüder machen sich, sie müssen es einfach, um zu überleben, noch einmal zum zweiten Mal auf nach Ägypten. Und sie wissen, wenn wir da jetzt noch mal antanzen, dann geht das nicht ohne unseren jüngsten Bruder. Und als sie dann mit Benjamin schließlich eintreffen, bei Josef wieder, ohne es zu ahnen, dass er es ist, da scheint alles gut zu sein. Josef tischt den halb Verhungerten erstmal ordentlich auf und lässt sie mit vollen Getreidesäcken ziehen, aber nicht ohne einen zweiten Härtetest. In Benjamins Getreidesack wird Josefs silberner Becher versteckt. Und als sich die Brüder auf den Heimweg machen, scheinbar ist alles klar, alles erledigt, der Ägypter hat ihren jüngsten Bruder gesehen, alles gut, kein Problem, sie wissen zwar nicht warum, aber es war alles ganz harmlos. Da wird Benjamin des vermeintlichen Diebstahls überführt, weil Josef Leute hinterher schickt, die sie nochmal kontrollieren. Und dann ist da ein Riesenschock. Ja, die elf merken, jetzt läuft gerade was komplett aus dem Ruder. Wieso ist dieser Becher in Benjamins Getreidesack? Hat er den tatsächlich geklaut? Und dann bricht es aus dem älteren Bruder von Benjamin heraus, aus Juda. Juda ist derjenige, der nicht mehr kann. Juda bricht zusammen unter der Last der alten Schuld. Die ganze Geschichte, die ganze alte Geschichte kommt in ihm hoch, weil er selbst den Vorschlag gemacht hatte, Josef zu verkaufen als Sklaven. Und da hilft auch nicht sein Selbstrechtfertigungsversuch, dass er ja damit eigentlich den direkten Mord an Josef verhindern wollte. das alles zählt nicht mehr. Indirekt ist er doch schuld am möglichen Tod von Josef. Und sein Vater hatte zu Recht Angst, zuerst um Josef, den sie verkauft und für tot erklärt hatten, und jetzt droht auch noch Benjamin als Sklave zu enden, weil er in den Augen von diesem Ägypter als Dieb gilt. Also da kann er ja noch froh sein, wenn er als Sklave überlebt. Vielleicht wird er sogar hingerichtet, wird Juda gedacht haben. Und er hat auch gemerkt, was für ein Leid muss er und seine Brüder dem Vater angetan haben, 2 Jahrzehnte lang mit Josefs vorgetäuschtem Tod. Und jetzt könnte es sein, dass auch noch Benjamin dazukommt, für den sie die Verantwortung übernommen haben. Da trifft Juda die Wucht der ganzen alten und der möglichen neuen Schuld. Wie sollen sie das ihrem Vater beibringen? Müssen sie nicht endlich dann auch den Verkauf Josefs damals vor über 20 Jahren in die Sklaverei bekennen? Die ganze Geschichte ist ein sehr langer Anlauf, der nötig war, um zu fördern, was einer echten Versöhnung immer vorausgehen muss, und zwar das uneingeschränkte Eingeständnis der eigenen Schuld. Nur das kann die Seele entlasten. Aus Gottes Sicht gibt es keine Versöhnung, wenn Schuld nicht bekannt wird. Dann kann man vielleicht sagen, es ist alles wieder gut, wir vertragen uns. Aber das lässt sich nicht einfach unter den Teppich kehren. Bei Juda klingelt es am deutlichsten. Er kann nicht mehr länger auf seine brüchige Selbstverteidigung setzen. Er kann nicht mehr anders und muss die Verantwortung für das Leid seiner Brüder Josef und Benjamin und für das Leid seines Vaters übernehmen. Er sagt sogar zu Josef: Ich will mein Leben lang die Schuld tragen. Indem er sich jetzt endlich der Verantwortung ganz stellt, da wird Juda zum Vorbild eines wirklich großen Bruders. Und er hat begriffen, was wir alle nötig haben. Über unsere Schuld im Leben wächst nicht einfach Gras. Sie muss ans Licht, sie muss eingestanden und bekannt werden, bevor sie vergeben werden kann. Ohne Schuldeingeständnis und ohne aufrichtige Reue ist Versöhnung nichts wert. Es braucht dieses Eingeständnis vor den betroffenen Menschen, denen gegenüber ich schuldig geworden bin. Und vor allem braucht es dieses Eingeständnis auch vor Gott selbst. Und dieses Prinzip, wie echte Versöhnung funktioniert, kommt von Gott. Und der will Vergebung nicht auf die oberflächliche Art. Wenn er das gewollt hätte, hätte Jesus nicht Mensch werden müssen. Bei Juda klingt die notwendige Kapitulation in Kapitel 44, Vers 16 so. Juda sprach: Was sollen wir meinem Herrn sagen, also seinem Vater Jakob? Oder wie sollen wir reden und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven. Hier meint er Josef. Ja, wie sollen wir das wieder gut machen? Wir können es nicht. Ja, da ist die ganze Schuld. Und interessant, Juda sagt hier: Gott hat die Missetat deiner Knechte, also er sieht sich hier als Knecht von Josef, diesem ägyptischen Herrn, er sieht sich aber von Gott ertappt in dieser Situation. Josef weiß sich in diesem Moment von Gott selbst überführt und er ist bereit, die Sklaverei als eigene verdiente Strafe auf sich zu nehmen. Wozu war also Josefs fast schon sadistisch wirkende Prüfung seiner Brüder nötig? Sie führt bei ihnen, vor allem bei Juda, zur echten Einsicht und zu einer ungeschminkten Reue und nicht nur zum Ende der Angst davor, erwischt zu werden. Weil das ist oft bei uns der Grund, warum wir Schuld aufdecken wollen, damit wir nicht erwischt werden. dann bekennen wir es vielleicht sicherheitshalber doch rechtzeitig. Aber dass es mir wirklich leid tut, was ich getan habe, darum geht's, und das war bei Juda so. Und jetzt lesen wir den ganzen Text mal vor diesem Hintergrund als Abschluss, weil hier Gottes langfristige Planung der Versöhnung Israels nach langem Anlauf sozusagen in die Zielgerade einbiegt. Und hier macht Josef, achtet gleich mal beim Zuhören darauf oder beim Mitlesen, hier macht Josef selbst klar, wer die ganze Zeit die entscheidenden Fäden zieht. Und wir haben es vorhin gesungen, weil Gott es liebt, gnädig zu sein, liebt auch Josef es, gnädig zu sein in dieser Situation. Vers 1 bis 14. Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Und jetzt hält er eine Rede. Er aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Land ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm: Das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Du sollst im Lande Goschen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Enkel, Kindeskinder, dein Kleinvieh und Großvieh und alles, was du hast. Ich will dich dort versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst mit deinem Hause und allem, was du hast. Siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaftig mit euch rede. Verkündet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, eilt und bringt meinem Vater hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und Benjamin weinte auch an seinem Halse, und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Endlich ist da die längst fällige Aussprache. Endlich ist da die lang ersehnte Versöhnung. Ja, die hatte einen quälend langen Anlauf, aber es ist auch noch nicht alles gut in diesem Moment. Doch die entscheidende Wende im Verhältnis der Brüder zueinander ist eingetreten. Und damit die Voraussetzung für die Verheißung, die Gott gegeben hat, für dieses Volk, das noch am Werden ist. Der Neuanfang ist gemacht. Der Start zum Aufbau eines großen Volkes gründet hier in Ägypten auf die Versöhnung und auf der Notwendigkeit, dass Gott der entscheidende Retter ist. Was sie vermasselt haben, hätten sie nie alleine lösen können. Und das ist auch Josef klar. Das ist Josef besonders klar und Juda und seinen Brüdern. Und dann ist es sehr schön, wie Josef hier in dieser Geschichte den Blick weglenkt von dem Versagen seiner Brüder hin zur Erlösung durch Gott und seine Gnade. In allem zeigt sich, dass Israels Zukunft an Gottes Macht, an Gottes Vorausplanung und vor allem an Gottes Gnade liegt. Und dazu hat Gott Josef eingesetzt und das Überleben seines Volkes in Ägypten vorbereitet. Und Josef hat sehr gut begriffen, dass er in dieser ganzen Geschichte letztlich nur Gottes Werkzeug ist, damit Gott durch sein Volk zu seinem Ziel kommt. Und deswegen bedeutet der Name nicht zufällig, Gott fügt hinzu. Gott fügt hinzu, was Menschen nicht können. Gott bricht die zerstörerische Macht von Hass und Schuld und er bewirkt die tiefgreifende Versöhnung, die möglich ist. Das hat er am Beispiel von Josef und seinen Brüdern bewiesen. Und als Puzzleteil im großen Rettungsplan Gottes, da können wir Josef im Prinzip schon als einen Hinweis sehen, der auf Jesus Christus hindeutet, der auch uns mit Gott versöhnt, weil wir das selbst nicht hinbekommen. Und weil auch wir nur durch Gottes Kraft dann auch wie Josef in der Lage sein werden, uns untereinander nicht nur oberflächlich, sondern tiefgründig und nachhaltig zu versöhnen und damit unserem Gott die Ehre geben. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir sind erschüttert, wenn wir diese Geschichte hören von Josef und seinen Brüdern, aber wir sind auch unglaublich von dir bewegt, dass du derjenige bist, der selbst die verfahrenste Situation in Segen verwandeln kann. Dass du deine Verheißungen erfüllst, auch wenn es zwischendrin so aussieht, als würden dir die Menschen und wir selbst dir das vermasseln. Herr, du schaffst es immer wieder, aus dem Bösen, was Menschen sich gegenseitig antun und was auch wir anderen antun, Segen zu schaffen. Durch deinen Aufruf zur Versöhnung, durch die Vergebung, die du selbst gewährst und durch die Möglichkeit, die uns dein Sohn Jesus Christus gegeben hat, unsere Schuld bei dir abladen zu dürfen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und bitten dich, dass du uns daraus die Kraft täglich neu schenkst, dass auch wir anderen gegenüber versöhnlich auftreten. Amen.